Ein ganz herzliches Hallo und willkommen zu Schritte durch die Seelsorge. Heute geht es um den dritten Teil vom Thema, das Gebot der Selbstliebe. Die GfK als Modell, um Selbst- und Nächstenliebe im Alltag umzusetzen. Es gibt verschiedene nützliche und weniger nützliche psychotherapeutische Erkenntnisse und Modelle für die Umsetzung der Selbstliebe und Nächstenliebe im Alltag. Die gewaltfreie Kommunikation erscheint in diesem Zusammenhang als Grundmodell besonders hilfreich und geeignet zu sein, da ich dieses Modell mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich seit Jahren im Alltag anwende. Ich stellte im Rahmen meiner Seelsorgetätigkeit fest, dass die gewaltfreie Kommunikation meist erfolgreicher ist als alle anderen mir bekannten Modelle. Mit diesem Modell ist man in der Lage, seine eigenen Handlungen zu verstehen und zu reflektieren und für sich selbst Verständnis und Liebe zu empfinden. Dies ist die Grundvoraussetzung, dass man auch andere verstehen und ihnen Empathie entgegenbringen kann. Es hilft dabei, die eigenen Reaktionen und das eigene Verhalten besser zu verstehen und bietet damit die Möglichkeit, am eigenen Verhalten zu arbeiten, um Gottes Gebot der Heiligung nachzukommen und sich selbst sowie den Mitmenschen zu lieben. Denn zu Beginn der Empathie steht immer das Verständnis für das eigene Verhalten. Dieses Modell von Rosenberg kann daher ein hilfreiches Werkzeug sein. Jedoch ist seine Anwendung keine Garantie, dass man damit immer erfolgreich sein wird. Die gewaltfreie Kommunikation, GfK, also die Abkürzung, wird seit Jahren in verschiedenen Bereichen des Lebens erfolgreich eingesetzt, zum Beispiel in der Mediation, im Geschäftsleben, in Pflegeeinrichtungen, Schulen, in diplomatischen und geschäftlichen Verhandlungen, bei der Konfliktbewältigung, bei einigen psychischen Störungen und so weiter. Viele Faktoren spielen für den Erfolg dieses Modells eine Rolle. Zum einen kommt es auf den Willen des Menschen an, es lernen und anwenden zu wollen. Zum anderen kommt es auf die Situation an, in der oder die Beteiligten sich befinden. Man sollte dieses Modell nicht rein mechanisch anwenden, da ansonsten eine künstliche Situation entstehen kann, die nicht zum Erfolg führen wird. Außerdem vertritt dieses Modell verschiedene Ansichten, die man aus christlicher Sicht nicht unbedingt teilen muss oder auch kann. Das folgende Beispiel soll dabei helfen, das Modell besser zu verstehen. Marshall Rosenberg, geboren 1935, verstorben 2015, ist der Begründer der Center of Nonviolent Communication, abgekürzt CNVC. Er erlebte in seiner Kindheit, was ungefähr 1943 war, viel Gewalt und Rassenkriege. Er wollte wissen, warum die Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Er fragte sich, wie man den Menschen um sich selbst wertschätzen und empathisch begegnen könnte. Bei seinen Recherchen fand er heraus, dass es Menschen gab, die sogar als Insassen eines Konzentrationslagers ihr Einfühlsvermögen den Wärtern gegenüber nicht verloren haben und Empathie empfinden konnten. So entwickelte er die gewaltfreie Kommunikation. Sie besteht aus 4 Schritten. Erstens, beobachten ohne zu bewerten. Reine Äußerung der Gefühle als Nummer 2. Nummer 3, Bedürfnisse statt Strategien. Und Nummer 4, Bitten statt Forderungen. Ich werde auf diese einzelnen Punkte weiter unten eingehen. Ich komme zum nächsten Hauptpunkt. Die 3 Säulen der GfK. Um die GfK richtig verstehen zu können, muss man zuerst begreifen, worauf sie aufbaut, welche die Hauptpunkte oder die Hauptsäulen der GfK sind. Al Weckert erklärt das so: Gewaltfreie Kommunikation basiert auf den Fähigkeiten zu einfühlsamen Zuhören, Selbstempathie sowie ehrlichem und achtsamen Selbstausdruck. Keiner dieser 3 Fähigkeiten hat eine privilegierte Stellung. Erst im Zusammenspiel ermöglicht sie ein wertschätzendes Miteinander, so Weckert. Erst diese 3 Hauptsäulen machen die GfK zu GfK und helfen, in der Selbstliebe zu wachsen. Dieser Äußerung ist deutlich zu entnehmen, dass ohne Selbstliebe auch die wahre Nächstenliebe sich nicht entfalten kann. Ich komme zum nächsten Punkt. beobachten, ohne zu bewerten. Schon Jesus fordert in seiner Bergpredigt Matthäus 7, Vers 1 von den Menschen, dass sie nicht richten sollen. Richten führt zu Verurteilung. Wenn jemand verurteilt, so wird er selbst beurteilt und verurteilt werden. Das Beobachten ohne zu verurteilen, also lediglich die Fakten zu sammeln, ist eine hohe Kunst. Beobachten ohne zu bewerten, das ist der erste von 4 Bausteinen der GfK. Aufgrund der häufigen Verwechslung der beiden Begriffe beobachten und bewerten entsteht meist eine Auseinandersetzung, ein Konflikt mit sich selbst und seinem Gegenüber. Es ist zwar notwendig, bestimmte alltägliche Informationen zu interpretieren und zu bewerten, um sich zu einem Thema eine Meinung bilden zu können. Jedoch kann die ausschließliche Weitergabe der eigenen Interpretation zu Konflikten führen. Wenn wir jedoch unsere Beobachtung zu einem Sachverhalt weitergeben, auf die sich unsere Bewertungen oder Interpretation stützt, wird es für uns und unsere Mitmenschen nachvollziehbar sein, wie wir zu unserer Bewertung kommen. Es entsteht nur wenig Platz für Konflikte, da das Gegenüber besser reagieren kann. Wenn wir jedoch das eine mit dem anderen vermischen, wird es zu Missverständnissen führen und somit zu einem Konflikt. Darum ist es wichtig, Beobachtung von Bewertungen zu trennen und sie richtig zu definieren. Die GfK nennt das eine Schlüsselunterscheidung. Der Begriff Beobachtung meint all das, was wir mit unseren Sinnen erleben. Es ist das, was wir hören, sehen, riechen, schmecken oder betasten. Bei der Beobachtung nimmt man Fakten und Tatsachen wahr, sowie eine Art Video- oder Fotokamera. Sie sammelt nur Fakten und gibt sie wieder, ohne sie zu bewerten. Die Bewertung hingegen meint die Schlussfolgerung aus unseren Beobachtungen. Man nennt Eigenschaften einer Person, die man von Beobachtungen in einer bestimmten Situation abgeleitet hat. Man zieht daraus Schlüsse und bewertet das Verhalten der Person als gut oder schlecht, normal oder unnormal und so weiter. Wir haben dieses Vorgehen seit unserer Kindheit gelernt. Von klein auf wurde alles bewertet, was wir taten. So fingen wir an, uns selbst etwas vorzuspielen und natürlich auch den anderen. Der Soziologe und Anthropologe Erwin Goffman vergleicht diese Welt mit einer Theaterbühne und die Menschen mit Haupt- und Nebendarstellern. Es wird bestimmt, wer was tun darf und wer nicht, ob es ein Drama oder eine Romanze wird. Wir sammeln Informationen über ein Ereignis, das vor unseren Augen oder in unserem Inneren geschieht und treffen eine Entscheidung. Sollen wir aktiv oder passiv bleiben? Wie soll man sein, um seine Rolle in der Theaterwelt gut zu spielen, so Goffman? Das führt dazu, dass wir uns eine Maske aufsetzen und keine empathische Verbindung zu uns selbst und dem Mitmenschen aufbauen können. Zumindest fällt es uns sehr schwer. Es führt dazu, dass wir unsere eigentliche Persönlichkeit verleugnen, um unsere Rolle in der Gesellschaft zu erfüllen und somit gegen unser Ich handeln. Daraus resultiert ein gestörtes Verhältnis zu den eigenen Empfindungen und es ist kaum möglich, eine Selbstliebe zu entwickeln, die gesund ist. Ein simples Beispiel dafür ist, wenn man mit anderen Menschen verglichen wird, die dieselbe oder ähnliche Position in der Gesellschaft einnehmen. Wenn man selbst schlechter abschneidet als der andere, so führt das oft sowohl zur gesellschaftlichen Ächtung, sowie der Satz, wir konnten sie nur so etwas tun, als auch zur Selbstanklage. Ich bin so doof. Wie konnte ich das nur tun? Was uns aus diesem Dilemma helfen kann, ist unter anderem unsere Beobachtung zu schulen, beobachten ohne zu bewerten. Um beim obigen Beispiel zu bleiben, würde man sich nicht direkt selbst anklagen, sondern nüchtern darüber nachdenken, wie man in der Situation reagiert hat und wie die Umstände waren. Zum Beispiel, mein Chef bat mich, etwas für ihn zu erledigen und ich habe ihn angeschrien. Wieso habe ich das getan? Für die anschließende Interpretation des eigenen Verhaltens ist es auch hilfreich, auf die eigene Körpersprache und die der Menschen zu achten. Ein Mensch hat über 200 verschiedene körperliche Signale, die helfen zu erkennen, ob jemand gestresst ist oder nicht. Außerdem gibt es verschiedene Emotionsausdrücke, Embleme, Illustratoren, Adoptoren, Regulatoren und so weiter, die uns dabei helfen, Verhaltensweisen korrekt zu interpretieren. Zum Beispiel, bevor ich meinem Chef angeschrien habe, habe ich meine Hände intensiv geknetet. Das bedeutet, dass ich sehr gestresst war. Wenn wir uns selbst sowie unsere Mitmenschen genau beobachten, dann werden wir ein tieferes Verständnis für uns selbst und unsere Mitmenschen bekommen. Es wird uns dadurch klarer, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Der zweite Schritt der GfK sind die Gefühle. Larsen erklärt die Schlüsselunterscheidungen zwischen Gedanken und Gefühle folgendermaßen. Unsere Gedanken sind unter anderem Interpretationen, die wir über unsere Gefühle und die ihnen zugrunde liegenden Ursachen anstellen. Die Gedanken werden von unserer Kultur geformt, in der wir aufwachsen, und von der Sprache, die wir gelernt haben, so Larsen. Wir entwickeln durch diese Gedanken und unsere Vorstellungen und konstruieren daraus Schlüsse, die unser Leben prägen. Unter Gefühlen verstehen wir das Erleben körperlicher Reaktionen. Die Kontrolle der eigenen Gefühle ist sehr wichtig. Daniel Goleman beschreibt immer wieder, wie wichtig die emotionale Intelligenz ist. Wenn man nicht gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen, kann das verheerende Folgen haben. Ein Schüler, zum Beispiel der angerempelt wurde, kann später zu einem Mörder werden. Der Grund dafür ist nach Goleman nicht eine übersteigerte Form der Selbstliebe, sondern die Unfähigkeit, sich selbst und seine Gefühle zu reflektieren. Menschen, die nicht gelernt haben, achtsam mit sich selbst umzugehen und in irgendeiner Form Gewalt erlebt haben, können durch Kleinigkeiten ein aggressives Verhalten entwickeln. So Goleman. In der Konsequenz kann ein Mensch, der sich nicht mit seinen eigenen Gefühlen auseinandergesetzt hat, keine Empathie anderen gegenüber empfinden. Hier wird also abermals deutlich, dass Selbstliebe in Form einer Beschäftigung und Aufarbeitung der eigenen Gefühle grundlegend ist für die Nächstenliebe. Der Umgang mit den Gefühlen ist das A und O. Fritsch verweist darauf, dass es drei Hauptauslöser für Gefühle gibt. Zum einen sind es die äußeren Gefühle, wie zum Beispiel sinnliche wahrnehmbare Ereignisse, sichtbares Verhalten und verbale Äußerung. Dann gibt es die inneren Auslöser, das sind die Gedanken, Erinnerung, Vorstellungen und so weiter. Schließlich als drittes gibt es die körperlichen Auslöser wie Körperhaltung, Atmung, Bewegungsmuster, Mimik, Gestik, Muskelspannung und so weiter. Um die Gefühle eines Menschen oder seine eigenen zu entschlüsseln, ist die Mimik besonders wichtig, da sie in demselben Teil des Gehirns wie die Gefühle entsteht. Mimik und Gefühle teilen sich dieselbe Gehirnareale, so Eilert. Unter einem Gefühl verstehen wir eine Art Antrieb für unser Leben. Weckert sagt, es handelt sich um plötzliche körperliche und geistliche Reaktion des Organismus, die häufig auch spontane Handlungsweisen einschließen. Wir besitzen wenig Kontrolle über die Gefühle. Was wir aber kontrollieren können, ist die Zeitspanne, bis wir das von unseren Gefühlen ausgelöste Verhalten bewusst kontrollieren. Diese Zeitspanne zwischen dem Moment, in dem die Emotionen anfangen, und dem Augenblick, in dem wir sie kontrollieren können, nennt man Reflektärzeit. Anfangs ist uns der Auslöser unserer Gefühle unbekannt. Er wird meist später erkannt. Die Gefühle regulieren die positiven sowie die negativen Erfahrungen, wobei die positiven vervielfacht werden, die negativen hingegen minimiert werden. Um eine genauere Darstellung der Gefühlsprozesse zu beschreiben, werden häufig Begriffe wie Emotion, Gefühl, Stimmung, Affekt und Intuition benutzt. Weckert verweist darauf, dass verschiedene Experten auf diesem Gebiet die Begriffe unterschiedlich definieren und benutzen, so Weckert. Trotzdem gibt es eine grobe Definition der 5 Begriffe. Weckert unternimmt den Versuch, diese zu definieren, um einen Unterschied machen zu können. Ich möchte mich hier nur auf 2 Ausdrücke beschränken: Emotion und Gefühl. Er beschreibt die Begriffe folgendermaßen. Unter dem Begriff Emotionen versteht man meistens spontane mentale und körperliche Reaktionen, die nicht lange dauern und einen starken Handlungsimpuls beinhalten. Der Psychologe und Emotionsforscher Paul Ekman unterscheidet 15 Grundemotionen. Es ist Trauer oder Kummer, Sinneslust, Scham, Erleichterung, Schuld, Aufgeregtheit, Verlegenheit, Furcht, Zufriedenheit, Ekel, Verachtung, Ärger, Zorn, also Ärger, Zorn ist für ihn das Gleiche, Glück, Vergnügen, Befriedigung, Genugtuung, Stolz. Er vertritt die Meinung, dass diese Emotionen plötzlich auftreten und einen universellen, gültigen Gesichtsausdruck auslösen. Um das zu beweisen, reiste Ekman rund 40 Jahre lang rund um die Welt. Dadurch entwickelte er anhand seiner Erkenntnisse und Forschung ein 500-seitiges Manual. Daraus entstand sein Modell Facial Action Coding System, kurz FACTS genannt. Mit diesem System ist er in der Lage, die Emotionen der Menschen zu erkennen und sogar Lügner zu entlarven. Für die positive Selbstliebe ist diese Erkenntnis relevant, da die positive Selbstliebe im biblischen Sinne als eine Form der Pflege des eigenen Körpers und Geistes gesehen werden kann. In diesem Sinne ist es wichtig, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und Strategien zu entwickeln, mit denen der eigene Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht gebracht werden können. Wenn man zum Beispiel bemerkt, dass man depressiv verstimmt ist, so kann man durch seine Mimik die eigenen Gefühle so verändern, dass die depressive Verstimmung rechtzeitig bekämpft werden kann. Dazu muss man nur wissen, dass nicht nur die Mimik von den Emotionen bestimmt wird, sondern auch die Mimik die Emotionen verändern kann. Wenn ein depressiv verstimmter Mensch zum Beispiel einen Stift quer auf seinen Mund legt, also in seinen Mund, mit seinen Zähnen festhält und den Kopf dabei in den Nacken legt, dann suggeriert der Zug der Muskel dem Gehirn ein Lächeln und das Gehirn schüttet Dopamin, also Glückshormone, aus. Weiß man um die Verbindung von Gefühl und Mimik, kann man seine eigenen Emotionen beeinflussen und auch viel besser auf seine Mitmenschen und ihre Gefühle eingehen, denn in unserer Gesellschaft die wahren Gefühle nicht immer klar kommuniziert werden. Der Professor für Psychologie John Gottman benutzt unter anderem Ekmans Erkenntnisse für seine Forschungen und seine Eheberatung. 1972 begann John Gottman, die Ehe zu erforschen. Er analysierte an die 3000 Paare und begleitete mehrere Hunderte über viele Jahre hinweg. Ein wesentlicher Punkt seiner Forschung waren die Emotionen der Beteiligten. Er entdeckte, dass Paare, die in einem Streitgespräch immer wieder bestimmte Emotionen zeigen, nach einigen Jahren, wenn sich nichts ändert, eine Scheidung droht. Der Erfolg gibt ihm recht. Seine Prognosen stimmen bis zu 91%iger Sicherheit. Ich komme zum zweiten Begriff. Weckert definiert den Begriff Gefühl so. Als Gefühl im engeren Sinne wird die subjektive Wahrnehmung einer Grundemotion verstanden. Gefühle sind an die Fähigkeit zu denken geknüpft, so Weckert. Wir sind in der Lage, unsere eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie den anderen mitzuteilen und sie zum größten Teil zu verbergen. Durch die Spiegelnervenzellen in unserem Gehirn sind wir in der Lage, Bewegungen und Gefühlsregungen unserer Mitmenschen wahrzunehmen und sie in unsere Nervenzellen zu übertragen. Gefühle zeigen uns auf, wann ein Bedürfnis erfüllt ist und wann nicht. Die GfK unterscheidet zwischen Primärgefühlen und Sekundärgefühlen und Pseudogefühlen. Ein Primärgefühl ist ein echtes Gefühl. Es drückt sich körperlich aus und kann als eine Ich-Botschaft formuliert werden. Um ein Primärgefühl von einem Pseudogefühl zu unterscheiden, gibt es einen einfachen Test. Wenn man einen Satz mit Ich bin, zum Beispiel ängstlich, anfangen kann, so ist das ein echtes Gefühl. Hört man jemanden sagen, ich fühle, dass ich nicht ernst genommen werde, drückt man damit kein Gefühl aus, sondern ein Gedanken. Das wird auch als ein Pseudogefühl bezeichnet. Weckert gibt 3 Kriterien ein, um ein Primärgefühl zu identifizieren. Das erste Kriterium ist, dass echte Gefühle universell sind. Das nächste Kriterium ist, dass echte Gefühle körperlich spürbar sind. Als letztes Kriterium definiert er, dass echte Gefühle keine Schuldzuweisungen enthalten. Sie drücken keine Täter-Opfer-Beziehung aus. Unter Sekundärgefühlen versteht man eine Mischung aus Primärgefühlen und einer bestimmten Form zu denken. Betrachten wir die Sekundärgefühle wie Wut, Hass, Ärger, Scham, Schuld oder auch Niedergeschlagenheit, so umfassen diese den Gedanken, dass jemand nicht in Ordnung ist. Es ist ein Ausdruck des Verurteilens, sei es sich selbst gegenüber oder den Mitmenschen. Die Gefühle Hass und Wut können trotzdem körperlich wahrgenommen werden. Sekundärgefühle sind also Gefühle, die mit Gedanken verbunden sind. Pseudogefühle sind Begriffe, die erst wie Gefühle klingen, so wie ich fühle mich. Jedoch keine Gefühle sind, sondern Gedanken, Schuldzuweisungen, Vorwürfe, Anklagen, Interpretationen und so weiter. Es ist wichtig, sich seine Gefühle bewusst zu sein. Für die Selbstliebe sind Gefühle wie Ärger, Wut, Hass und so weiter sehr fatal. Wenn sie Überhand nehmen und nicht kontrolliert werden können, beziehungsweise keine Strategien der Bewältigung erlernt werden, weil der betroffene Mensch nicht auf seine Gefühle achtet, können sie zu Depressionen und zu psychischen Erkrankungen führen. Es werden Blockaden zu dem eigenen Selbst aufgebaut und die Selbstempathie wird immer schwächer. Das führt auch dazu, dass wir keine Nächstenliebe entwickeln können. Wie sollen wir mit Gefühlen anderer umgehen, wenn wir unsere eigenen nicht verstehen und beherrschen können? Bedürfnisse. Was ist ein Bedürfnis? Das ist der nächste Punkt. Die Bibel benennt es unter anderem mit Chraya, was grob übersetzt Bedarf bedeutet. Die Bibel versteht darunter eine Notwendigkeit, einen Mangel an etwas oder eine benötigte Sache und so weiter. Das bedeutet, dass es sich bei den Bedürfnissen unter anderem um lebenswichtige Voraussetzungen handelt. Sie sind etwas, das man nicht einfach so vernachlässigen kann. Auch die Psychologen haben den Wert der Bedürfnisse erkannt und erforscht. Dabei versuchten und versuchen sie, die Grundbedürfnisse der Menschen festzulegen. Im Laufe der Zeit kamen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen. In den 50er Jahren dominierte die Bedürfnispyramide des Psychologen Abraham Maslow, geboren 1909, gestorben 1970. Sie beeinflusste und ebnete den Weg für die heutige noch gültige Motivationstheorie und die Grundannahme der GfK. Weckert verweist darauf, dass das von Maslow entwickelte Bedürfnisvokabular zwischen 2 verschiedenen Arten der Bedürfnisse unterscheidet. Die sogenannten Defizitbedürfnisse, die zur Zufriedenheit, Grund- und Existenzsicherung, Sicherheit und sozialen Anschluss beitragen. Die zweite Art sind Wachstumsbedürfnisse, die das persönliche Glück begünstigen, sowie die Anerkennung, Selbstverwirklichung und Transzendenz. Der Psychologe Clayton Allerfelder entwickelte Maslows System in den 60er Jahren weiter. Er teilte die maslowischen Bedürfnisbegriffe in 3 neue Hauptgruppen ein. So entwickelte er die ERG-Theorie. ERG ist ein Akronym aus den englischen Begriffen Existenz, also Existenzbedürfnisse, Relatedness, also Beziehungsbedürfnisse und Growth. Wachstumsbedürfnisse. Er war auch der erste Motivationsforscher, der den Unterschied zwischen Kulturbedürfnisse und Naturbedürfnissen machte. Anhand dieser Entwicklung konnte er erklären, warum Bedürfnisse in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich ausgeprägt sind. Weckert verweist darauf, dass die Hirnforscher zunehmend der Meinung sind, dass die Bedürfnisse von Verbundenheit, Entwicklung und Sicherheit das menschliche Verhalten besonders prägen. Viele verschiedene Neurobiologen, Psychologen und so weiter widmeten sich der Frage nach den Bedürfnissen und was es mit uns macht, welche Wichtigkeit es für uns selbst und unsere Verhalten dem Nächsten gegenüber mit sich bringt. Es war der amerikanische Psychologe Professor Dr. Stephen Rice, der sich die Erkenntnisse der Bedürfnisse zu Nutzen machte, als er sich 16 Lebensmotive daraus ermittelte. Er geht davon aus, dass alle Menschen diese Bedürfnisse besitzen. Er hat sie beschrieben und verschiedenen Persönlichkeitstypen zugeordnet. So entstand sein Rice-Motivationsprofil, kurz RMP. Dieses Modell wird in der Wirtschaft, Psychologie, Beratung und so weiter immer wieder eingesetzt. Zum Schluss muss nur noch der chilenesische Wirtschaftswissenschaftler Manfred Max Neef erwähnt werden. Er entwickelte Anfang der 70er Jahre die Bedürfnisbegriffe zu der Form weiter, mit der die GfK heute noch arbeitet. Er lehnte außerdem eine Rangfolge der Bedürfnisse ab, mit der Ausnahme der Existenzsicherung. Er versteht die Bedürfnisse als einen Prozess der Gleichzeitigkeit, Gegensätzlichkeit und Kompromisse. Neef unterscheidet 9 Bedürfnisse, die sich voneinander klar abgrenzen. Diese motivieren uns zum Handeln und sind allen Menschen bekannt. Es sind die folgenden: Lebenserhaltung, Schutz, Zuneigung, Verständigung, Beteiligung, Spiel, kreatives Schaffen, Identität und Freiheit. Ein jedes dieser genannten Bedürfnisse macht sich im Leben bemerkbar, wenn es einen starken Mangel daran gibt. Zudem verursachen sie Konflikte, wenn sie mit den Bedürfnissen der Mitmenschen kollidieren. Marshall Rosenberg erkennt die Bedürfnisse wie seiner Vorgänger Maslow und Neef als die Hauptmotivatoren des Menschen an. Zudem bezeichnet er sie als die Wurzel aller Gefühle. Er entwickelte anhand der Erkenntnisse seiner Vorgänger eine Begriffsliste der Bedürfnisse, über die sich die Psychologie, Neurobiologie und so weiter weitgehend einig sind. Es handelt sich um 9 Hauptbedürfnisse, die jeweils in weiteren Unterkategorien unterteilt werden können. Die Hauptbedürfnisse lauten Autonomie, körperliche Bedürfnisse, Integrität, also Stimmigkeit mit sich selbst, Sicherheit, Einfühlung, Verbindung, Entspannung, geistige Bedürfnisse und Entwicklung. Bedürfnisse sind eng verknüpft mit Gefühlen. Wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt wird, so kommt es zu einem Ungleichgewicht der Gefühle und zu einer Handlung, zu der die betreffende Person unter normalen Umständen nicht bereit wäre. Um das angeführte Beispiel unter dem Unterpunkt "Beobachten ohne zu bewerten" fortzuführen, wäre das Anschreien des Chefs aufgrund einer weiteren Aufgabe untypisch für die Person. Diese Reaktion zeigt, dass der betroffene Arbeitnehmer unter Stress steht, sieh das Händekneten, und wütend oder verzweifelt ist, sieh das Anschreien des Chefs. Die Wut bzw. Verzweiflung resultiert daraus, dass ein Grundbedürfnis nicht erfüllt wurde. In diesem Fall wären die Bedürfnisse Entspannung und Einfühlung betroffen, da der Mitarbeiter überlastet ist. Hätte der Mitarbeiter schon vorher auf sich gehört, also positive Selbstliebe praktiziert, so hätte er von dem Ausbruch tätig werden können und seine Bedürfnisse zu erfüllen, indem er zum Beispiel Urlaub genommen hätte oder ein klärendes Gespräch über die Arbeitsbelastung mit seinem Chef gesucht hätte. Damit hätte der Mitarbeiter Strategien angewandt, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Die GfK macht auch hier eine Schlüsselunterscheidung zwischen einem Bedürfnis und einer Strategie. Larsen verweist darauf, dass wir uns, wenn wir über ein Bedürfnis sprechen, auf unseren angeborenen Triebkräfte beziehen. Sie bewegen uns zum Handeln und dazu, unser Leben zu schützen, damit es sich weiter entfaltet. Eine Strategie hingegen zeigt uns eine Möglichkeit auf, was wir tun können bzw. tun wollen, um unsere Bedürfnisse erfüllen zu können, so Larsen. Wenn wir uns dieser Schlüsselunterscheidung bewusst werden, kann es uns im Leben eine Hilfe sein, indem uns klar wird, dass es für ein unerfülltes Bedürfnis viele Strategien gibt, um es zu erfüllen. In der Folge werden wir in der Lage sein, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, um dann auch mit unseren Mitmenschen, in dem Beispiel mit dem Chef, empathischer umzugehen. Diese Wechselwirkung von Selbstliebe und Nächstenliebe wird immer klarer, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich komme zum nächsten großen Punkt, die Bitte. Eine Bitte ist immer ein einfühlsamer Türöffner zu den Mitmenschen und zu sich selbst. Schon Jesus hat am Ende der Bergpredigt die Menschen darauf hingewiesen, dass derjenige etwas bekommen wird, der darum bittet. Matthäus 7, Vers 7 bis 10. Eine Bitte schafft eine Verbindung und Wohlwollen dem Mitmenschen gegenüber. Sie kann besonders effektiv eingesetzt werden, wenn wir in eine Verbindung zu uns selbst treten. Viele Menschen verwechseln eine Bitte mit einer Forderung. Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist der folgende. Ort benennt Kriterien einer Bitte. Sie sollen sich auf das Hier und Jetzt beziehen, konkret und handlungsbezogen sein, aber auch erfüllbar und auf das, was man will, also was genau soll jetzt beginnen, geschehen und so weiter, statt auf das, was man nicht will, was soll aufhören oder nicht mehr geschehen, bezogen werden. Eine Bitte richtet sich immer an eine freiwillige Handlung und lässt Raum für ein Nein. Wenn wir eine Forderung stellen, betonen wir somit nach unserer Meinung nach geschehen, also was geschehen soll. Wir bestimmen damit, was wer tun soll und wann. Wird das nicht getan, drohen wir oder ködern mit Belohnung. Ein Nein wird nicht akzeptiert. Die meisten Menschen glauben, dass ihre Bedürfnisse nur durch Forderung erfüllt werden kann. Hört man eine Forderung? Bietet sich demjenigen, der sie hört, zwei Möglichkeiten. Erstens, er kann rebellieren. Oder zweitens, sich unterwerfen. Keine davon ist wirklich hilfreich, wenn es um eine wertschätzende und empathische Begegnung geht, so Ort. Die Bitte ist das Instrument für einen wertschätzenden Umgang mit sich selbst und dem anderen. Die GfK unterscheidet einige Arten einer Bitte. Es gibt Handlungsbitten, Beziehungsbitten, Bitten an sich selbst und Bitten an andere. Wenn wir eine Bitte an uns stellen, aber ein Nein in uns erklingt, so ist es nicht dramatisch. Die GfK hat auch dafür eine Lösung. Wenn wir verstehen, dass ein Nein zu dieser Bitte ein Ja zu einer anderen Bitte bedeutet, lernen wir das Nein zu akzeptieren. Im konkreten Fall würde das bedeuten, dass der Arbeitnehmer zu seinem Bedürfnis nach Anerkennung, also Bitte an sich selbst, verhalte dich bitte so, wie die Gesellschaft es gutheißt. Nein sagt, um seine Bedürfnisse nach Entspannung und Einfühlung zu entsprechen. Bitte an sich selbst. Gönn dir bitte Ruhe, du bist müde. Würde der Mitarbeiter in sich ruhen, könnte er diese Bitte an sich selbst bewusst wahrnehmen und die nötigen Strategien zur Bedürfniserfüllung, so wie oben erläutert, anwenden. Diese Möglichkeit, Nein zu sagen, und das Verstehen dessen gibt uns die Möglichkeit, von innen zu wachsen, unsere Selbstliebe zu entfalten, unsere Empathie zu uns selbst zu stärken. Nach der GfK ist eine Bitte an uns oder die anderen eine Methode der Verbindung und eine Möglichkeit der Konfliktminimierung. Ich komme zum nächsten großen Hauptpunkt: Anwendung für den Alltag. Um mögliche Missverständnisse auszuräumen, soll an dieser Stelle betont werden, dass die GfK nicht dazu gedacht ist, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, und aus jeglicher Verantwortung zu ziehen, sondern dazu beitragen möchte, ein ausgeglichenes, zufriedenes Ich zu ermöglichen, welches Kraft hat, sich um seine Mitmenschen zu kümmern. In diesem Sinne kann die folgende Anwendung für den Alltag verdeutlichen, wie positive Selbstliebe mit Hilfe der GfK praktiziert werden kann. Es handelt sich um ein Beispiel aus dem Gemeindeleben über einen Pastor, der GfK-Erfahrung hat. Punkt 1. Beispiel. Die ganze Woche hatte einen vollen Terminkalender. Krankenbesuche, Jugendarbeit, Ältesten- und Diakontreffen, Predigten, Leitung der Bibel- und Gebetsstunden sowie etliche Seelsorgegespräche. Am Samstag kommt noch eine Hochzeit dazu. Am Sonntag eine Predigt und am Nachmittag ein Treffen, um einige Renovierungsfragen zu besprechen. Der Montag ist des Pastors freier Tag. Ein Tagesausflug wurde schon seit Wochen mit der Ehefrau und den Kindern geplant. Am Montagmorgen, kurz vor dem Start des Tagesausflugs, klingelt das Telefon eines Beerdigungsunternehmens. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist unerwartet ein langjähriger Diakon der Gemeinde verstorben. Die Familie möchte den Gemeindefahrer bei sich haben. Er soll heute kommen und die Aussegnung vollziehen. Am liebsten wäre es ihnen, wenn er gegen 13.30 Uhr kommen würde. Denn dann können alle Familienmitglieder auch kommen. Der Pastor ist traurig über den Verlust eines Menschen. Aus dem Nichts schießen ihm verschiedene Gedanken durch den Kopf. Warum jetzt? Ich wollte doch endlich frei haben. Wir wollten mit der ganzen Familie endlich mal rausfahren. Alle haben sich gefreut. Wie soll ich ihnen das erklären? Kann denn sonst niemand übernehmen? Muss ich denn hier immer alles alleine machen? Ich habe keine Lust mehr, bin erledigt und kraftlos. Nach einiger Zeit schießen dem Pastor dann folgende Gedanken durch den Kopf. Ich bin doch der Gemeindepastor. Wie kann ich nur so selbstsüchtig sein? Ich glaube, dass ich gar nicht für diese Stelle geeignet bin. Ich muss doch immer da sein. Jetzt muss ich noch meine Familie enttäuschen. Ich krieg's nicht hin. Wie kann ich überhaupt nur so denken? Dem Pastor kreisen verschiedene Gedanken und Gefühle durch den Kopf. Er entwickelt Scham, Schuld und Ärger darüber, wie er reagiert hat. Ihm wird nach der Refraktärphase klar, dass es negative Auswirkungen und Folgen haben kann, wenn er so weitermacht und seine Gedanken und Emotionen nicht in den Griff bekommt. Der Pastor hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder kann er sich und die anderen anklagen und verurteilen, oder er gibt sich Selbstempathie und Selbstliebe. Er entscheidet sich für die zweite Option und verbindet sich mit seinem Ich, seinem Selbst. Dazu macht er die ersten GfK-Schritte und stellt die dazu wichtigen Fragen, worauf er Schlüsse ziehen kann, die ihm weiterhelfen. Erstens, beobachten. Was ist genau geschehen? Was wurde gesagt und was getan? Was ging in mir vor, nachdem er über die Situation und sein Verhalten nachgedacht hat? Er stellte seine Verbindung zu seinen Gefühlen. Welche Gefühle wurden in mir ausgelöst? Er schafft es, in Kontakt mit seinen Gefühlen zu kommen und sie zu benennen. Ich bin traurig, ärgerlich, wütend und kraftlos. Nachdem er die Gefühle benannt hat, kann er durch bestimmte Fragen seine Bedürfnisse reflektieren. Welche Bedürfnisse kristallisieren sich aus meinen Gefühlen heraus? Welche unerfüllten Bedürfnisse bringen mich dazu, so zu reagieren? Was brauche ich? Ihm wird nach und nach bewusst, dass es sich um eine ganze Menge unerfüllter Bedürfnisse handelt. Erholung, Gemeinschaft, Ruhe, Struktur, Selbstbestimmung etc. Erst wenn er sich mit sich selbst anhand dieser drei Schritte in Verbindung gebracht hat, kann er seine Bitte an sich selbst stellen. Die Bitte: Ich möchte meinen Beruf als Pastor und meine Bedürfnisse nach Erholung, Familiengemeinschaft etc. entsprechend. Was kann ich praktisch tun, um meine wichtigsten Bedürfnisse, soweit es geht, jetzt zu erfüllen? um zur Ruhe zu kommen und einen klaren Gedanken zu fassen und darüber nachzudenken zu können, wie er weiter vorgehen soll, braucht er Ruhe und Entspannung. Durch diese Erkenntnis kann er zu sich sagen, ich nehme mir 20 Minuten Zeit, in denen ich zur Ruhe und Entspannung kommen kann. Dann rufe ich das Beerdigungsinstitut an und bitte sie, unseren Termin entweder auf 17.30 Uhr oder 18.30 Uhr zu verlegen. Anhand dieser Schritte der GfK ist er in der Lage, mit seinem Selbst in Kontakt zu treten, sich selbst Empathie, Wertschätzung etc. entgegenzubringen, damit er dann in der Lage ist, empathisch in Kontakt mit seinen Mitmenschen zu treten, sie anzurufen, ihnen sein Beileid auszusprechen. Er kann nun auf die Gefühle und Bedürfnisse seines Gesprächspartners eingehen und gleichzeitig einen Weg finden, dass sowohl die Bedürfnisse der anderen sowie auch seine befriedigt werden. Durch die Offenlegung der Situation und eine freundliche Bitte um die Verschiebung des Termins kann er die Situation zur Zufriedenheit aller lösen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die GfK eine Möglichkeit ist, sich mit sich selbst und den Mitmenschen auseinanderzusetzen. Je besser es gelingt, Verständnis für das eigene Ich zu empfinden, ein Gespür für seine Gefühle und Bedürfnisse zu entwickeln, desto besser kann man seinem Gegenüber begegnen. Es kann zu einer wertschätzenden, empathischen und kostbaren Begegnung kommen. Wenn wir Fehler machen, kann die GfK uns helfen, uns dafür nicht zu verurteilen, sondern uns selbst wertschätzend zu begegnen. Auf diese Weise können wir für die Zukunft lernen, anstatt uns selbst anzuklagen. Sie kann uns helfen, uns so auszudrücken, dass wir selbst nicht gekränkt werden, sondern dass wir das zu uns Gesagte als eine Möglichkeit zum Wachstum sehen können. Sie gibt jedoch keine Garantie, dass wir sie immer und überall anwenden können und sie funktionieren wird. Dieses Modell ist nur eine Möglichkeit und je öfter wir die GfK in unserem Leben anwenden, desto besser wird uns die praktische Ausübung gelingen. Was ist das Fazit? Es konnte aufgezeigt werden, dass die Bibel die Selbstliebe im positiven Sinne fordert und als Gebot versteht. Der Mensch ist Gottes Kunstwerk. Gott hat den Menschen erschaffen mit all seinen Facetten, mit der Ausrichtung auf Gott, sich selbst und die Mitmenschen. Der Mensch ist wunderbar geschaffen, denn wunderbar sind Gottes Werke. In diesem Sinne preist der Psalmist Gottes Werk und damit die Menschen als sein Geschöpf im Psalm 139. Mit dem Begriff Selbstliebe ist kein egozentrisches Verhalten gemeint und kein Narzissmus. Selbstliebe kann positiv und negativ verstanden werden. Die negative Form der Selbstliebe ist nur für eine selbstbereichernde und führt nicht zum Wachstum des eigenen Ichs. Sie braucht auch das Gegenüber nicht. Selbstliebe im positiven Sinn, so wie sie oben aufgezeigt wurde, verhilft uns zu innerer Kraft, Wachstum und so weiter. Erst diese positive Form der Selbstliebe verhilft uns dazu, Energie für die Mitmenschen zu entwickeln und sie zu verstehen. Sie hilft uns, unser Ich zu ergründen, zu fördern und zum Wachsen zu bringen. Eine gesunde Form der Selbstliebe schützt uns vor seelischen Krankheiten und bewahrt uns vor verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Tischinger beschreibt es so: Der Weg der Genesung ist der Weg von sich selbst entfremdet sein hin zu sich selbst kennenlernen. Vom sich selbst kennenlernen zum sich selbst annehmen, bis hin zum sich selbst lieben, so Tischinger. Selbstliebe, wie es hier aufgezeigt wurde, ist elementar für unser Leben. Sie hat einen hohen Stellenwert für unser Dasein. Unter anderem deshalb wurden verschiedene Modelle und Erkenntnisse in der Psychologie, Psychotherapie etc. entwickelt, um seiner selbst bewusst zu werden, Selbstliebe zu fördern und eine positive Begegnung mit den Mitmenschen zu gestalten. Hier wurde ein mögliches Modell mit verschiedenen Erkenntnissen aus der Psychologie, Neurologie etc. präsentiert, beziehungsweise eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man es im Alltag anwenden kann. Zusammenfassend kann man festhalten, dass die positive Selbstliebe eine Daseinsberechtigung hat und man sie fördern und weiterentwickeln sollte. Sie wird biblisch und wissenschaftlich gut geheißen und wir werden dazu aufgefordert, uns ihr zu widmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Schritte durch die Seelsorge. Denkt daran, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre.